Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Titel Mordsgeschwindigkeit. Die Mordsgeschwindigkeit habe ich jetzt tatsächlich erreicht oder zumindest einen Schritt in diese Richtung gemacht. Ich habe ja in den letzten zwei Folgen schon erzählt, dass ich angefangen habe zu lernen, wie man mit CUDA Berechnungen auf der Grafikkarte durchführt. Und da habe ich jetzt tatsächlich ein paar Erfolge erzielt. Mein erster Ansatz war, davon habe ich ja auch am Ende von der letzten Folge berichtet, den Minimierungsalgorithmus auf der Grafikkarte auszuführen. Also der Stück Code, der in meiner Funktion das Minimum sucht. Dazu habe ich das Paper gelesen und habe eben versucht, ein Programm zu schreiben, was der Beschreibung in diesem Paper folgt. Es ergaben sich aber leider ein paar kleine Probleme. Manche Details, wie dieses Programm funktioniert, standen nämlich nicht in dem Paper drin. Zum Beispiel gibt es bestimmte Grenzen, wann der Algorithmus der Meinung ist, dass die Richtung, in die er gerade nach dem Minimum sucht, genau genug bestimmt ist. Diese Grenze ist in dem Paper nur als eine Variable angegeben und es wird nirgends gesagt, wie groß der Wert eigentlich ist. Zum Glück wurde mit dem Paper auch ein Quellcode geliefert, der den Algorithmus implementiert. Leider stellte sich heraus, dass dieser Quellcode in Fortran geschrieben ist. Das ist eine Programmiersprache, die ich nicht so gut kann. Und das allein wäre noch nicht so schlimm gewesen, weil ein bisschen kenne ich mich schon damit aus und hätte mich einlesen können. Aber der Quellcode ist dazu noch fürchterlich geschrieben. Sämtliche Funktionen und Variablen sind mit irgendwelchen Abkürzungen hingeschrieben, die man, wenn man das Programm selbst geschrieben hat, bestimmt kennt. Aber wenn man versucht zu verstehen, was passiert und da einfach nur irgendwelche unaussprechbaren Buchstabenkombinationen hintereinander stehen, dann blickt man überhaupt nicht durch und das muss ich ganz ehrlich sagen, die Geduld hatte ich nicht, mich da durchzukämpfen. Ein weiteres Problem war, dass in dem Paper nicht beschrieben war, wie man in dem Algorithmus damit umgeht, wenn die Funktion, die man minimieren möchte, nur einen bestimmten Definitionsbereich hat. Also wenn man zum Beispiel keine negativen Werte einsetzen kann. Dieser Algorithmus sieht solche Beschränkungen nicht vor und ich war mir nicht sicher, wenn ich das jetzt auf irgendeine Weise implementiere, ob er dann immer noch so effizient funktioniert, wie er funktionieren sollte. Trotzdem hatte ich am Ende ein funktionierendes Programm, was zumindest eine Testfunktion auch minimieren konnte und das auch relativ schnell. Allerdings war es nicht schneller als die Implementierung auf dem Prozessor. Ich habe also nichts dadurch gewonnen, auf der Grafikkarte zu rechnen. Zumindest mit diesem Ansatz. Es hat sich herausgestellt, dass diese Minimierungsalgorithmen im Allgemeinen nicht sonderlich davon profitieren, wenn sie selbst auf einer Grafikkarte implementiert werden, da der Vorteil, den man von der Grafikkarte bekommt, ja vor allem ist, dass man parallel rechnen kann und die Algorithmen an sich haben einfach nicht viel Möglichkeit, Dinge parallel zu erledigen, außer vielleicht mal ein paar Vektoren aufeinander zu addieren. Deswegen habe ich mich einem zweiten Ansatz zugewandt, der dann auch deutlich erfolgreicher war. Ich habe nämlich nicht den Minimierungsalgorithmus parallelisiert, sondern das Funktional selber, also die Funktion, die minimiert werden soll. Ich habe mal damit angefangen, das Rosenfeld-Funktional auf der Grafikkarte zu implementieren. In diesem Funktional kommen viele Teile vor, wo man über Teile einer Funktion summieren muss oder wo man den Logarithmus jedes einzelnen Punkts der Funktion bilden muss. Und da ist es natürlich super, wenn man parallel rechnen kann. Dementsprechend ist meine Implementierung des Rosenfeld-Funktionals auch ungefähr 6-mal schneller als die Implementierung auf dem Prozessor. Das alleine klingt noch nicht besonders beeindruckend. Allerdings war diese 6-mal schneller nur bei einer relativ kleinen Systemgröße. Ich habe meine bisherigen Berechnungen bei einer Systemgröße von 1000 Punkten gemacht. Das heißt, ich habe meine Funktion dargestellt durch eine Tabelle mit 1000 Einträgen. Bei so vielen Einträgen dauert eine volle Minimierung des Rosenfeld-Funktionals mit Suche nach einem chemischen Potential ungefähr 30 Sekunden. Bei doppelter Größe, also wenn ich die Funktion durch 2000 Punkte darstelle, dauert es auf dem Prozessor schon über 2 Minuten, das Funktional zu minimieren. Auf der Grafikkarte sind beide Minimierungen in wenigen Sekunden, ungefähr 5 bis 6 Sekunden, abgeschlossen. Das heißt, die Grafikkarten helfen mir vor allem dann, wenn ich mein System genauer untersuchen will, also mit höherer Auflösung, oder wenn ich größere Systeme untersuchen will. Denn durch die parallele Abarbeitung des Funktionals kostet es mich weniger Rechenzeit, die Funktionstabelle, die ich verwende, zu vergrößern. Neben der technischen Seite habe ich mich auch damit beschäftigt, wie es inhaltlich weitergehen soll mit meiner Arbeit. Ich hatte ja schon erzählt in der letzten Folge, dass ich in Fulda einen Doktoranden kennengelernt habe, der sich damit beschäftigt, wie man Gedächtnisfunktionen von Systemen rekonstruieren kann. Das ist eine Richtung, die ich jetzt tatsächlich auch weitergehen werde. Und dazu möchte ich euch jetzt endlich mal ein bisschen besser erklären, wie das mit dem Gedächtnis funktioniert. Wie ihr inzwischen sicherlich wisst, ist ja die Power-Funktionaltheorie eine Theorie, die auf einer Einteilchendichte und einem Einteilchenstrom basiert. Das heißt, ich habe nur Verteilungen jeweils einer Größe, nämlich einer Dichte oder eines Stroms. Ich vergesse, dass es eigentlich viele Teilchen sind, die sich gemeinsam bewegen, und kann dadurch Variablen aus meinen Gleichungen eliminieren. Der Vorteil davon ist natürlich, dass ich mir weniger Größen merken muss und damit mein Minimierungsproblem natürlich viel besser zu handhaben ist. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich meine Funktion mit 1000 Punkten jetzt aufstellen müsste für 10 verschiedene Teilchen, dann würde ich natürlich 10-mal so lange brauchen, um die Minimierung zu machen, oder da ich ja gegebenenfalls noch Interaktionen berücksichtigen muss, sogar mehr als 10-mal länger. Es hilft also ungemein, wenn ich Variablen aus meinen Gleichungen eliminieren kann. Für den Vorteil, den ich davon bekomme, muss ich aber natürlich bezahlen. Ich bekomme nämlich physikalische Effekte, die einfach dadurch hervorgerufen werden, dass ich in meiner Beschreibung Freiheitsgrade vernachlässigt habe. Dadurch, dass ich nicht mehr weiß, wo jedes einzelne Teilchen ist, sondern nur noch diese Mittelwerte kenne, bekomme ich ein Gedächtnis. Ich brauche mich zwar nicht mehr direkt um Wechselwirkungen von Teilchen zu kümmern, dafür ist meine Bewegungsgleichung jetzt abhängig vom früheren Zustand des Systems, also dem Verlauf, wie es in den aktuellen Zustand gekommen ist. Sowas nennt man dann auch einen nicht-Markowschen Prozess. Wie genau das Verhalten von der Vergangenheit abhängt, ist im Allgemeinen nicht bekannt. Das können beliebig komplizierte Gesetzmäßigkeiten sein. Es gibt zwar ein paar einfache Modelle, so wie das exponentielle Gedächtnis, die gut zu handhaben sind und auch ein paar Effekte korrekt darstellen, aber sie beschreiben eben nicht komplett die richtige Physik. Ich muss also die richtigen Gedächtnisfunktionen finden. Und das kann ich machen, indem ich Simulationen laufen lasse, die diese Gedächtniseffekte exakt beschreiben. Und das kann ich mit sogenannter Brownscher Dynamik. Die Brownsche Dynamik ist eine Simulationsmethode, die tatsächlich auf dem Vielteilchenbild wieder basiert. Also ich wähle dort eine Beschreibung, die tatsächlich jedes einzelne Teilchen explizit enthält. Das macht natürlich die Simulation relativ aufwendig, aber ich kann die Ergebnisse, die ich dort erziele, verwenden, um die Gedächtnisfunktionen zu bestimmen, die ich dann in meine Power-Funktionaltheorie reinstecken kann, um damit neue Systeme zu beschreiben oder das gleiche System in anderen Situationen. Die Hoffnung dabei ist, dass die Gedächtnisfunktion in einfachen Situationen die gleiche ist wie in komplizierten Situationen, wenn ich dasselbe System betrachte. Wenn ich zum Beispiel also die Gedächtnisfunktion berechne in einem System mit homogenem Kraftfeld, dann kann ich sie trotzdem verwenden, um danach das Verhalten des Systems in einem räumlich variierenden Kraftfeld zu berechnen. Das ist zumindest die Idee. Das heißt für mich, ich muss jetzt erstmal eine neue Software schreiben, denn ich muss ja die Simulation mit der Brownschen Dynamik selber ausrechnen. Auch dafür gibt es keine fertige Software, sondern ich muss selber dafür sorgen. Das heißt, ich werde mein Programm mit der Power-Funktionaltheorie erstmal eine Zeit liegen lassen und mich diesem neuen Programm zuwenden. Die Brownsche Dynamik ist für mich auch eine neue Methode, damit habe ich noch nichts gemacht bis jetzt. Das heißt, es ist für mich ein bisschen aufwendiger, mich da einzulesen. Aber es ist natürlich auch spannend und interessant, sich mit neuen Methoden zu beschäftigen und neue Fähigkeiten zu lernen. Und ich muss sagen, mir macht Programmieren auch viel Spaß und deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn ich da jetzt ein neues Projekt anfangen kann. Neben diesem Projekt habe ich aber noch ein paar andere Aufgaben, denn das neue Semester hat angefangen, das Wintersemester 2017/18, und deswegen habe ich jetzt auch wieder eine Vorlesung, die ich betreuen muss. Dieses Semester ist es das physikalische Rechnen. Das ist eine Vorlesung für die Studenten im ersten Semester der Physik im Bachelorstudium. Sie lernen da ja eben das Rechnen, die verschiedenen Rechentechniken, die man als Physiker so braucht. Rechnen mit Vektoren, Integrale, Ableitung und vieles weitere, was auch über den Schulstoff hinausgeht, das werden die Erstis noch feststellen. Ich betreue dabei keine Übung direkt, sondern ich bin derjenige, der die Übungszettel vorbereitet. Das heißt, jede Woche muss ich mir Aufgaben ausdenken, die die Studenten dann lösen können und die sie mit ihren Übungsleitern dann besprechen können. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich gerade diese Aufgabe bekommen habe, weil ich eigentlich lieber mit Studenten direkt zusammenarbeite. Da kann ich ihnen bei ihren Problemen helfen und so weiter. So, wenn ich derjenige bin, der die Übungszettel macht, gehen sie natürlich eher zu ihrem eigenen Übungsbetreuer, wenn sie Probleme bei der Bearbeitung haben. Aber irgendjemand muss ja auch die Übungszettel machen und deswegen muss ich jetzt damit wohl leben. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.